Du brauchst unfassbar viel Geduld, bis ein Konzern einer gewissen Größe in der Lage ist, da einen Mehrwert rauszuschaffen. Wir haben ja eben viel darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir das operative Geschäft mitnehmen und dass die verstehen, wie das funktioniert und wie der Prozess aussehen kann und die Startups mitzunehmen. Das ist ein Kulturwandel in einem Riesenstück. Ja? Und das dauert Zeit. Sowas funktioniert nicht in 6 Monaten. Du kannst nicht sagen, so, hier sind jetzt ein paar Millionen, stell mal 4 Leute an und dann mach mal CVC. Das funktioniert nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu Stupid Questions, dem Podcast, in dem 2 Wirtschaftsstudies der Frage auf den Grund gehen, wie etablierte Unternehmen langfristig innovativ bleiben. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Stupid Questions. Heute mit einem Gast, mit dem wir über ein Thema sprechen wollen, was sich, finde ich, in der Chronologie von den vergangenen Episoden sehr gut einfügt, und zwar Portfolio Management im CVC. Und dafür, Jonas, möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, freue mich drauf.
Bevor wir jetzt hier direkt richtig tief ins Thema eintauchen und fachsimpeln und deine Expertise exploren, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn wir überhaupt erstmal klären, wer du bist und inwiefern du ja zu CVC gekommen bist. Denn wir sprechen hier ja heute über CVC im Kontext von einem bestimmten Unternehmen, nämlich Henkel Tech Ventures. Und da, Jonas, die erste Frage für dich: Wer bist du und vor allen Dingen, wie kamst du zum Thema VC? Weil, noch kurz als kurzer Anhang, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, fand ich das eigentlich zumindest ziemlich spannend, dass du von einem Accelerator zu einem Innovation Network zu einem CVC gekommen oder dich entwickelt hast sozusagen. Und mich interessiert jetzt vor allen Dingen, wieso diese Entwicklung?
Ich glaube, auf die Frage gibt es mehrere Antworten, aber ich versuche es mal kurz und knapp zu halten. Also ich bin von Hause aus Wirtschaftspsychologe, habe irgendwann mal im Bachelor Business Psychology studiert, aus der Motivation heraus immer zu sagen, ich habe ein großes Interesse an dem Menschen hinter der Wirtschaft, finde aber beide Thematiken sehr spannend und möchte gucken, wie ich dem helfen kann. Das ging dann weiter, habe dann ein bisschen Sales gemacht in Frankfurt, bin dann nach London gegangen, habe dort studiert. Wir haben zu Eingangs schon eben über die ESCP mal kurz gesprochen und ich glaube, ihr hattet auch den Peter schon zu Gast. Da habe ich dann meine Erfahrungen gesammelt, mehr Richtung Betriebswirtschaft, wenn man so will, bin dann nach Berlin gekommen und habe mich dort ein Stück weit in die Startup-Szene verliebt. Und ein bisschen plump zu sagen, viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Studium sind dann Richtung Consulting gegangen, sehr klassisch, oder in die Corporate-Welt. Und ich war schon immer so ein bisschen Rebell, bin der dritte von drei Kindern zu Hause und ich wollte schon immer was anderes machen, was alle anderen machen. Meine 2 Geschwister, ältere Geschwister, sind in die Medizin gegangen. Ich habe gesagt, gut, dann mache ich halt was anderes. Und so kam das dann auch hier, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte in die Startup-Welt eintauchen. Und habe dann schnell festgestellt, dass in Berlin natürlich sehr viel Tech-Themen bearbeitet werden. Und wenn man böse sein will, dann kann man sagen, war es damals noch so, dass viele Leute an spannenden Katzen-Apps gearbeitet haben. Da habe ich dann auch gedacht, gut, wenn das schon so viele Leute machen, dann muss ich irgendwie was anderes machen. Und bin dann damals auf Hardware.co gestoßen, eine Community von Hardware-Enthusiasten, die physische Produkte gebaut haben. Davon hatte ich natürlich keine Ahnung durch meinen Hintergrund, aber fand das spannend, fand die Community klasse, bin dort eingestiegen und habe geholfen, das Programm aufzuziehen, habe das ein bisschen internationalisiert. Habe damals dann durch das Netzwerk einen Freund kennengelernt, den Niklas, der das mit mir in München auch aufgebaut hat, und bin dann darüber in das Innovationsnetzwerk für neue Materialien gekommen. Auch da wieder mit dem Hintergrund zu sagen, okay, wie kann man eigentlich diese Thematik Mensch, Wirtschaft zusammenbringen, Ökosysteme schaffen, Mehrwert schaffen für die Menschen, die tolle Ideen und Produkte bauen wollen. Und so zog sich das dann durch. Ich habe dann das INAM gemacht, Innovation Network for Advanced Materials. Auch da wieder eigentlich keine Ahnung von der Thematik als solche, aber immer mit dem Hintergrund und dem Interesse, die Leute zusammenzubringen und einen Mehrwert zu schaffen. Und das hat ganz gut geklappt. Henkel hat sich das knapp 1,5 Jahre angeguckt. Die waren Partner, mein heutiger Chef Paolo. Und der fragte mich dann irgendwann, hey, machst einen klasse Job, magst du das nicht mal bei uns machen? Und so bin ich dann in die VC-Welt gekommen, beziehungsweise in die CVC-Welt gekommen. Again, immer wieder mit dem Hintergrund, Leute zusammenzubringen und denen einen Mehrwert zu schaffen. Und das ist auch heute mein Job als Senior Investment Manager.
Hallo Jonas, auch nochmal von mir. Und du schlägst gerade perfekt schon über. Du bist ja jetzt schon seit einer längeren Zeit bei Henkel und hast du gesagt, den CVC von Henkel seit den Kinderschuhen mitbekommen. Du bist ja jetzt schon seit 4 Jahren bei Henkel. Wie hat das damals begonnen? Was ist die Grundgeschichte des CVCs bei Henkel und wie hat sich das Ganze aufgebaut?
Ja, gerne. Hi Alex. Ganz am Anfang war ich tatsächlich noch gar nicht dabei. Wir haben 2014 die ersten Investments gemacht. Aus dem Bedarf heraus zu sagen, okay, wie können wir eigentlich Technologien finden, die wir selber so nicht entwickeln können oder es eben sehr, sehr lange dauert, bis wir die selber entwickeln. Und wir haben damals gesagt, beziehungsweise meine Vorgänger und auch mein heutiger Chef hat dann gesagt, okay, wir sind davon überzeugt, dass es dort draußen die Technologien gibt, wir müssen sie nur finden. Und so war das auch. 2014 haben wir dann die ersten Investments gemacht, ohne eigentlich die richtige Struktur dafür zu haben. Und haben dann 2016, also 2 Jahre später, das offiziell ausgerollt, haben dann ein Commitment von 150 Millionen bekommen und investieren auch heute nach wie vor aus dem Balance Sheet heraus, haben dementsprechend keine klassische Fondsstruktur, wie man das vielleicht kennt, aber sind natürlich strategisch unterwegs, investieren auch und kollaborieren vor allem viel. Das heißt, das war so ein bisschen die Anfänge aus dem Strategiethema heraus, neue Technologien zu finden, die wir selber so nicht entwickeln können.
Warum habt ihr euch denn dann entschieden, Investments zu machen? Also diese Bandbreite von auch Kollaborationsmöglichkeiten mit Startups ist ja riesig. Und warum direkt Investments?
Gute Frage. Ich glaube, also da gibt es so ein bisschen 2 Antworten drauf. Das eine ist, weil man natürlich auch im Markt gesehen hat, dass das ein Tool ist, das viele gerade machen, ganz blöd gesagt. Ich glaube, dass man da gesehen hat, dass das irgendwie was ist, was funktionieren kann, was Sinn macht. Deswegen haben wir das auch ausprobiert. Der eigentliche Grund aber ist natürlich, dass wir gesehen haben, wir sehen Technologien, wir sehen Startups, vor allen Dingen im materialwissenschaftlichen Bereich. Vielleicht da kurz zur Erklärung. Ich arbeite für Henkel Adhesive Technologies. Das ist die eine Hälfte von Henkel, die vielleicht nicht so bekannt ist, weil wir Industrieprodukte machen. 80-90% der Produkte sind wirklich rein B2B. Loctite zum Beispiel als große Brand. Und ja, da haben wir uns eben darauf fokussiert, Technologien zu finden und Startups zu finden, die uns natürlich weiterhelfen und unserem Geschäft weiterhelfen können. Und im materialwissenschaftlichen Bereich ist es halt so, dass Entwicklungen sehr, sehr lange dauern können und dementsprechend auch sehr kapitalintensiv sind. Und deswegen haben wir natürlich logischerweise auch gesagt, um dieses Gap zu schließen, macht es Sinn, auch Kapital zur Verfügung zu stellen, um dann letztendlich mit denen zusammenzuarbeiten und ein neues Geschäft aufzubauen.
Vielleicht nochmal zur Erklärung, CVC gegen VC, eigentlich relativ interessant. Wir hatten damals Alex von Frankenberg zu Gast und Alex meinte, dass CVC generell schwerer ist als VC, weil man einfach den großen Faktor Corporate noch dabei hat, der letztendlich über den Fund letztendlich drüber schaut und gewisse Interessen mit reinbringt. Wie genau sieht das bei euch aus? Was ist die Rolle von den Corporate-Interessen von Henkel und wie arbeitet ihr die letztendlich in eure Partnerschaften und eure Investments ein?
Sehr gute Fragen, Alex. Das erste ist CVC schwerer als VC? Ja, kann man vielleicht so sagen. Ich würde aber grundsätzlich sagen, dass es einfach anders ist. Ich weiß nicht, ob es zwingend schwieriger ist. Es ist halt so, dass wir, und da gibt es auch, glaube ich, nicht so richtig ein richtig oder falsch. Da muss jede Firma für sich entscheiden, welches Modell für sie das Richtige ist. Kulturbezogen, finanzbezogen und so weiter und so fort. Wir haben halt gesagt, dass wir strategisch investieren wollen. Wir haben gesagt, wir sind eine Firma, wir haben eine tolle Cashbilanz, aber es bringt halt nichts, ich sag mal, dummes Geld den Startups zur Verfügung zu geben. Wir wollen wirklich einen Mehrwert schaffen und den Mehrwert können wir schaffen durch unser Produkt- und Technologie-Know-how, aber vor allem auch durch unseren Marktzugang, den so eigentlich keiner hat. Wir sind in so vielen Industrien drin, wir sind gefühlt in jeder Industrie drin, die du dir vorstellen kannst, ob es das Auto ist, ob es Packaging ist, ob es Flugzeuge ist, ob es das Klopapier ist. Also wirklich von A bis Z bedienen wir sehr, sehr viele Märkte. Und das ist eigentlich das, womit wir helfen können. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen strategisch fungieren und wollen das zur Verfügung stellen und darüber hinaus natürlich das Kapital. Das heißt aber am Ende des Tages, wir wollen nicht mit dem klassischen VC in den Wettbewerb treten und sagen, wir kaufen Anteile und verkaufen die dann am Ende des Tages wieder und versuchen dadurch einen Profit zu generieren, der, ich sag mal, auf der Henkel-Bilanz wirklich minimal wäre, wahrscheinlich am Anfang, es sei denn, wir würden es sehr, sehr erfolgreich viele, viele Jahre machen, dann die Hoffnung haben, da die klassischen VCs auszustechen. Weiß ich nicht, das ist eben nicht unser Ansatz. Wir sagen, wir geben das Geld, kollaborieren aber vor allem mit den Startups und bieten den Mehrwert. Das ist halt unser Approach. Und das bedeutet natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen. Das hat Vor- und Nachteile, Geschwindigkeit, Decision-Making und so weiter und so fort. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber am Ende des Tages, genau, haben wir uns eben dafür entschieden. Dann auf die Frage eingehend, was sind denn eigentlich unsere Interessen? Also das würde ich zweierlei beantworten. Das eine sind klassische Corporate-Interessen, also zum Beispiel das Suchen und Verstehen neuer Trends und Technologien eigentlich in allen für uns relevanten Regionen beispielsweise. Oder das Finden neuer Applikationen und Technologien, die uns helfen können, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja, das Aufbauen eines Ökosystems und auch Henkel als irgendwie innovativen Partner zu positionieren natürlich und auch als Arbeitgeber zu positionieren, gehört mit Sicherheit auch dazu. Das sind Sachen, die relativ schwierig zu messen sind und das sind natürlich keine Sachen, die wir ausschließlich deshalb machen. Ja, wir würden nie im Leben die CVC-Aktivitäten aufrechterhalten, nur um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Aber das sind natürlich übergelagerte Corporate-Interessen. Und dann gibt es natürlich ganz spezifische Interessen aus dem operativen Geschäft heraus, die natürlich wirklich gucken wollen, wie können wir das aktuelle Portfolio, also das Kerngeschäft, aber auch natürlich Adjacencies sozusagen weiterentwickeln. Das heißt, wir suchen neue Materialien, neue Sensorik, neue Applikationen, neue Geschäftsmodelle, die wirklich spezifisch dann für diese operativen Geschäfte relevant sind.
Das sind super viele Ziele und Ansprüche an eure Einheit. Und da ist jetzt meine Anschlussfrage, wie habt ihr euch strukturell aufgestellt, um all dem gerecht zu werden? Und da ist es vielleicht sinnvoll, wenn du erstmal so einen groben Überblick gibst, vielleicht auch aus Startup-Sicht, vielleicht darauf eingehst, okay, wenn ein Startup euren Lifecycle durchläuft, was sind da die verschiedenen Stationen sozusagen? Und dann würde mich da im Nachgang, aber erst als zweite Frage, interessieren, wie ihr die Strukturen intern aufgesetzt habt als Kontaktpunkt zwischen dem Kernbusiness und eurer Einheit quasi. Aber fürs Erste ist vielleicht so ein grober Überblick sinnvoll, oder?
Mhm. Auch hier gibt es mehrere Ansätze, das, glaube ich, zu erklären, aber ich versuche mal vorne anzufangen und hinten aufzuhören. Also vorne ist es so, wie finden wir die Startups eigentlich? Wie gehen wir dann in den Kollaborationsprozess oder erstmal in den Kommunikationsprozess, dann in den Kollaborationsprozess und dann idealerweise nachher natürlich in den Investitionsprozess? Wir fangen vorne an, indem wir relativ klassisch scouten. Ja, das machen wir wie viele andere auch. Wobei wir da früh gesagt haben, wir können das nicht alleine. Wir sind selber keine Experten und wir wollen Hilfe dafür haben, Startups zu finden. Das heißt, wir haben schon sehr früh angefangen, in sogenannte Investmentsfonds zu investieren und sind also Emerald Technology Ventures zum Beispiel, haben dort gerade in einen weiteren Sustainability Fund investiert oder auch Pangea Ventures, in die wir investiert waren in Nordamerika. Also wir haben Partner gefunden, die uns geholfen haben, einen regelmäßigen Dealflow zu kreieren. Das heißt, Startups, die für uns potenziell relevant sein können. Das Spannende ist, dass diese Partner nicht einfach nur stupide Startups rüberschicken, sondern eben auch den Konzern Henkel sehr gut kennen, unsere Technologien verstehen, selber Technologieexperten haben und uns dahingehend auch beraten können, welche Startups denn vielleicht für uns spannend sind, wenn wir ein bestimmtes Thema haben, welche in diesem Feld vielleicht die besseren sind, welche weiter sind, welche die bessere Technologie haben, welche vielleicht bessere IP-Portfolio haben und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben früh angefangen, Partner onzuboarden, die uns geholfen haben, Startups zu finden. Das ist das eine. Wenn wir dann Startups finden, treten wir mit denen typischerweise in Kontakt. Und vielleicht noch ganz kurz ergänzend, natürlich, ich hatte gestern ein Interview darüber, wie viele Startups uns eigentlich kontaktieren und wo die alle herkommen. Ich habe gestern kurz dann entsprechend drüber nachgedacht, das sind weit über 100 Startups, die mich persönlich alleine kontaktieren im Jahr. Über LinkedIn, über unsere verschiedenen Kanäle, direkt per E-Mail, über Pitchbook und so weiter und so fort. Das findet natürlich auch statt und darüber kriegen wir auch einen entsprechenden Dealflow. Genau, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist dann der Kommunikationsprozess. Das heißt, wir treten mit den Startups in Kontakt. Häufig tun wir als Venture-Einheit das sehr früh, um erste Fragen zu beantworten, um zu verstehen, wo stehen die gerade, was brauchen die, was wollen die, was könnten wir von denen wollen, macht das überhaupt Sinn, das an das operative Geschäft weiterzuleiten. Wenn dem so ist, und das versuchen wir relativ häufig trotzdem zu machen, weil wir glauben, dass wir auch eine Aufgabe haben, das operative Geschäft ein Stück weit zu inspirieren. Ja, wenn du die Kollegen fragst, dann, und da mache ich niemandem einen Vorwurf, dann werden die natürlich immer sagen, ja, wir wollen das schnellere Pferd. Aber da wird niemand sagen, wir wollen das Auto. Einfach, weil man es nicht kennt. Und so ist das natürlich hier auch. Wir haben das operative Geschäft, die haben ihre Anforderungen, die nennen sie uns auch. Aber nichtsdestotrotz möchten wir natürlich auch inspirativ tätig sein und Startups und Technologien, Applikationen, Geschäftsmodelle zeigen, die so vielleicht noch nicht bekannt sind. Genau, dann treten wir eben in diesen Kommunikationsprozess ein, helfen dem operativen Geschäft, diese Startups kennenzulernen, moderieren viel und da ganz offen gesprochen, vor 3 Jahren war das noch so, dass Henkel sich zurückgelehnt hat, sich die Startups angehört hat, aufgelegt hat und das war's. Und dann ist häufig nicht viel passiert. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass wir sagen, nee, wir müssen auf Augenhöhe sprechen, wir müssen mitteilen, was wir eigentlich suchen, was wir wollen, was unsere Thematiken und unsere Herausforderungen sind. Das Startup berichtet genauso, das heißt, der Call ist nicht mehr 60 Minuten Startup-Redezeit, sondern 30-30. Man teilt sich das wirklich auf und trifft sich auf Augenhöhe und kann dann auch viel schneller evaluieren, ob es wirklich ein Fit gibt zwischen uns beiden und ob wir uns auch wirklich helfen können und auch was die Erwartungshaltung ist. Und wenn das alles klappt und das gut ist, dann moderieren wir zwar weiter den Prozess, aber dann übernimmt das operative Geschäft mehr und mehr eine aktive Rolle, um diese Startups eben in ihre Projekte mit einzubeziehen. Und das kann dann so weit gehen, dass wir sagen, okay, hier ist jetzt eine Kollaboration, wir haben einen klassischen POC gemacht beispielsweise oder haben vielleicht sogar schon MVP, also Proof of Concept oder Minimum Viable Product und möchten dann auch investieren. Und wenn das dann Sinn macht für uns und für das Startup, dann können wir auch investieren. Genau, so ist so ein bisschen der Prozess. Und am Ende des Tages ist natürlich immer die Hoffnung, gemeinsam neues Geschäft aufzubauen mit Hilfe der Startup-Technologie. Das kann eine Akquisition sein, muss aber nicht.
Das heißt letztendlich auch, dass es extrem wichtig ist für euch, stark mit dem operativen Geschäft integriert zu sein und dass die Kommunikationswege dort fließen. Vielleicht auch zur Frage CVC versus VC. Diese Integration in das ganze Unternehmensfeld ist unglaublich wichtig bei euch.
Genau, das ist sehr, 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 sehr essentiell und das ist auch die große Herausforderung und das hat Monate, wenn nicht Jahre gedauert und ich würde sagen, wir sind auch immer noch nicht am Ziel, aber es ist natürlich so, dass du deine Leute kennen musst, dass du Beziehungen aufbauen musst, genauso wie im VC-Bereich ist es am Ende des Tages ein People-Business, ja, du musst die Leute kennen, du musst deren Vertrauen gewinnen, deren Bedarfe verstehen und dann kannst du natürlich auch sagen, hey, schau mal, ich habe hier eine Technologie oder ein Startup gefunden, das könnte zu euch passen, schaut euch das doch mal an. Und dann natürlich auch weiter im Prozess. Und da gibt es auch immer wieder auf beiden Seiten viele, viele Learnings. Ich glaube, da habt ihr auch mit Vorrednern schon viel drüber gesprochen, dass Startups haben ihre Kultur und ihre Eigenheiten, genauso haben große Konzerne ihre Eigenheiten. Und da treffen natürlich manchmal echt große Welten aufeinander. Kleines Beispiel, ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, da wollten wir in ein Supplier Agreement mit einem Startup gehen, haben natürlich die Funktion Legal angefragt, die uns da unterstützen muss auf der rechtlichen Seite und die haben dann mal eben ein 60-seitiges Dokument rübergeschickt mit Terms, die wir selber nicht unterschreiben würden. Und das ist natürlich, das sind dann so Gegebenheiten, wo wir dann natürlich reinspringen wollen, müssen, können und dann versuchen zu vermitteln zu ja, einem gewissen Auftrag natürlich auch haben, irgendwie zu erklären, warum das wichtig ist und warum wir das anders machen müssen, als wir das vielleicht sonst immer so machen.
Abgesehen von der Vermittlerrolle, die euch da jetzt offensichtlich zukommt, bei so Beispielen wie dem, was du gerade beschrieben hast, wie sorgt ihr denn dafür, dass ihr wirklich der verlängerte Arm vom Kernbusiness seid? Also wie sorgt ihr dafür, dass ihr die Anforderungen und Needs von so einem großen Unternehmen wie Henkel so im Detail versteht, dass ihr am Ende auch unter Umständen Startups zuordnen könnt an genau die richtige Stelle, die noch gar nicht so selber richtig wissen, was sie vielleicht anbieten?
Damit triffst du einer unserer Kernherausforderungen, glaube ich. Also aktuell machen wir das so, indem wir verschiedenste Kommunikationsformate von Workshops bis größeren Events, Reisen und so weiter organisieren und initiieren, um diese verschiedenen Parteien auch zusammenzubringen und natürlich auch, um unser operatives Geschäft besser zu verstehen und um uns auch besser zu erklären, ne? Ich meine, das operative Geschäft, niemand dort hat die letzten 20 Jahre Startups integriert oder mit Startups zusammengearbeitet intensiv. Und von daher ist es natürlich eine große Herausforderung, das Stück für Stück näher zu bringen und schmackhaft natürlich auch zu machen. Und da haben wir verschiedene Sachen. Wir haben die Tech Ventures Week zum Beispiel Ende letzten Jahres gemacht, ein großes dreitägiges Event intern, wo wir Nobelpreisträger da hatten, wirklich großartige Keynote-Speaker. Adam Stelzner zum Beispiel, der bei der NASA verantwortlich ist für die Mars Rover Mission. Super inspirierend, richtig krasser Typ. Müsst ihr euch angucken bei YouTube, wenn ihr ein paar Minuten habt, um die Inspiration rüberzubringen, aber natürlich auch dann wirklich in Diskussionsgruppen gehen und sagen, hey, wo stehen wir eigentlich, was müssen wir besser machen, was klappt noch nicht so gut, wir mit unseren Funktionen in Kontakt treten, Licensing, Legal und so weiter und so fort, Procurement, und die natürlich alle irgendwie mit an Bord holen wollen und mit denen diskutieren, wie müssen Prozesse aussehen, was ist wichtig, auf was müssen wir achten. Also wirklich unterschiedlichste Formate, wie gesagt, in Workshops oder in größeren Events oder Paolo, mein Chef, war jetzt dieses Jahr auch wieder auf Reise in Israel. Alex, ich glaube, du warst auch kürzlich in Israel, wo wir dann natürlich Kollegen mitnehmen, um auch die dem Ökosystem auszusetzen, um da natürlich viel bewegen zu können am Ende des Tages.
Habt ihr dann, sorry Alex, aber das wird jetzt schon wieder so ein halber Monolog, aber das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der mir auf der Zunge brennt. Habt ihr dann irgendwie in jeder Unit auch eine Ansprechperson oder wie ist das strukturell bei euch aufgebaut? Gibt es so eine, wie gesagt, so einen zentralen Ansprechpartner, der dann auch innerhalb nochmal für euch vermitteln kann und den ihr ja so ein bisschen auf eure Seite gezogen und auch mit dem Startup-Virus infiziert habt sozusagen? Oder habt ihr vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, ziehe ich mir jetzt aus dem Hut, so eine Form, wo man als Unit dann submitten kann, einmal im Monat. Das sind die Dinge, die Challenges, die gerade bei uns auf der Liste stehen. Und falls ihr da irgendwas in die Richtung findet, dann sprecht mal rüber. Oder wie läuft das ganz konkret ab?
All of the above. Zum einen ist es tatsächlich so, wie du es gerade am Ende beschrieben hast. Also wir kriegen mal Ad-Hoc-Anfragen und sagen, hier, wir suchen da eigentlich eine Technologie oder eine gewisse Sensorik oder sowas. Könnt ihr da nicht mal schauen? Das machen wir auch. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir eine gewisse Struktur haben und unsere Ansprechpartner kennen und natürlich auch gewisse Kommunikationswege einhalten, um sicherzustellen, dass wir da auch entsprechend die Unterstützung haben. Am Ende des Tages sind wir ein Konzern. Das heißt, auch hier ist das Top-Management-Buy-In extrem wichtig. Und umso höher du gehst, desto leichter werden manche Dinge, aber desto abstrakter werden sie natürlich auch. Das heißt, wir sprechen direkt auch mit unserem Vorstand relativ regelmäßig und informieren den über viele Dinge. Unter dem Vorstand für Adhesive Technologies jetzt sitzen unsere sogenannten Division Heads. Das sind vier, die operativ das Geschäft leiten. Die haben darüber hinaus aber auch noch eine regionale und eine Zusatzfunktion. Und unter diesen vier Division Heads sitzen unsere 11 sogenannten Strategic Business Unit Heads, also SBU Heads, die wirklich operativ die 11 Geschäfte leiten. Und zu diesen SBU-Heads haben wir natürlich sehr engen Kontakt. Und neben den SBU-Heads, beziehungsweise direkt darunter, hängen dann die sogenannten Innovation-Heads auch und die Strategy- und Marketing-Heads, mit denen wir natürlich, versuchen wir so gut es geht, alle mit an Bord zu holen und mit denen in den Austausch zu treten. Das ist natürlich am Ende des Tages, again, ein People-Business und mit den einen kann man vielleicht mehr oder besser als mit manch anderen. Und dann ist das natürlich auch ganz normal und natürlich, dass wir mit manchen SBUs vielleicht ein bisschen enger zusammenarbeiten als mit manch anderen. Aber am Ende des Tages gehen wir auch durch diesen Top-Down-Approach an die Organisation dran, haben aber natürlich in den Organisationen unterschiedlichste Ansprechpartner für unterschiedlichste Anfragen, sage ich mal, oder unterschiedlichste Thematiken, die wir natürlich mitnehmen. Lange Antwort auf deine Frage, aber ich hoffe, das erklärt es ein bisschen.
Es hört sich für mich fast an, dass ihr CVC intern viel mehr als Brand behandelt als klassisches Department. Mhm. Das heißt, eine Brand, die im Unternehmen gekannt werden muss, nicht nur um die Leute zu inspirieren, aber auch dazu zu bewegen, mit euch zusammenzuarbeiten, Lust zu haben, mit euch zusammenzuarbeiten.
Absolut, total. Um das ganz kurz zu halten. Wir haben, witzigerweise, wir sind gerade in einem Prozess drin, auch hier, wir sagen immer, alleine machen ist das eine, aber wir glauben, mit Partnern kann man Dinge viel besser machen. Deswegen suchen wir auch gerade einen Partner oder sind in der Auswahl eines Partners, um dieses Thema auch nochmal zu forcieren. weil wir fest davon überzeugt sind. Wir haben, ich glaube, vor 2-3 Jahren dann wirklich angefangen, auch diese Henkel Tech Ventures Brand vor allem intern, sage ich mal, wirklich auszurollen. Klar, wir haben auch unsere Webseite und klar, wir sind auch extern ein bisschen unterwegs, aber wichtig ist eben diese Brand und diese Ansprechpartner intern zu sein. Und da legen wir viel Wert und Mühe auch drauf, dass man uns zum einen kennt, aber dann natürlich vor allem auch versteht, wo der Mehrwert eigentlich liegt, wenn man mit uns zusammenarbeitet und dass man natürlich auch Bock hat, mit uns zusammenzuarbeiten und dass das auch Spaß macht.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich seid ihr ja so halb dann Motivationscoach. Das ist jetzt nicht der richtige Begriff für das, was du gerade beschrieben hast, aber ich hoffe, ihr kriegt, wohin ich will, in die Richtung.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich nicht immer leicht und es gibt natürlich auch in so einem Konzern, wo 52.000 Menschen arbeiten, kann man auch nicht jeden mitnehmen auf die Reise und das ist auch okay. Aber natürlich seine Hauptansprechpartner und wenn man so will, Champions und Fans zu finden, die dann Dinge bewegen können und dann kommt halt eins zum anderen. Wenn man die ersten Success Stories hat und kreiert und wirklich zeigt, dass es eben auch nicht nur eine Spaßveranstaltung ist, sondern wirklich Mehrwert bringt für alle, dann folgt der Rest.
Musstet ihr euch da denn am Anfang wirklich Kredibilität auch erarbeiten oder wurdet ihr quasi mit offenen Armen empfangen, weil allen klar war, das ist sehr zukunftsfähig?
Ich glaube, die Frage ist schon beantwortet. nee, genau. Auch nochmal, ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ziel. Ja, ich glaube, da gibt es auch nach wie vor noch viel Arbeit für uns zu tun, um noch viel mehr Credibility zu bekommen und auch am Ende des Tages wirklich zu zeigen, dass das für Henkel als Konzern auch wirklich sinnvoll ist, strategisch als auch finanziell. Von daher, klar, es gab einige Leute, die von Anfang an oder schon immer Interesse haben, neue Dinge auszuprobieren, sich groß auszutauschen und sehr offen sind in der Kollaboration. Aber es gibt natürlich auch einige, die das nicht so gerne möchten oder erstmal kritisch fragen, warum. Und das ist auch absolut legitim. Und da müssen wir natürlich dann ran und arbeiten. Und das dauert halt so seine Zeit. Aber aktuell würde ich sagen, sieht das sehr, sehr gut aus.
Schau mal, als hätten wir hier eine Steilvorlage gerade geschaffen für eine ganz großartige Überleitung zu Thema 2, was wir heute besprechen wollen. Denn zu Portfolio-Management gehört ja nicht nur der Aufbau des Portfolios, sondern auch das Management des Portfolios. Und ja, bevor ich da jetzt wieder in den Monolog zerfalle und den Alex hier vergesse bei meinen Fragen, Alex, wieso startest du denn nicht rein hier mit dem Fragenkatalog, den wir für Jonas vorbereitet haben?
Ja, klar. Genau, ist ja auch genau das Thema, worüber du deinen Artikel geschrieben hattest, speziell. Ich will ja sagen, das ist ja gar nicht mal das klassische Portfolio-Management, wie man es im VC kennt, sondern ja viel mehr mit POCs, mit Projekten, das ist die Bewertung von Projekten und welche Projekte jetzt weiterlaufen sollten oder nicht. Eigentlich ganz offen gestellt, ähnlich wie die Frage eben von Jasmin zu den Anfängen in eurem Prozess. Wie sieht der Bewertungsprozess bei euch aus, wenn ihr die verschiedenen POCs habt, die große Liste der POCs und überlegen müsst, welche gut sind, welche ihr weiterführen wollt, welche ihr vielleicht einstampfen wollt, etc.?
Ja, ich glaube, du hast da schon sehr wichtige Elemente gerade genannt, Alex, weil es wichtig ist zu unterscheiden, wir haben ja kein sehr großes Investitionsportfolio in dem Sinne, aber was man eben nicht weiß, ist, dass wir Stand heute knapp 90 Startup-Kollaborationen managen, von ganz frühen Sachen bis hin zu wirklich kurz vor vielleicht auch einer Akquisition, obwohl wir nicht investiert sind. Und das sind natürlich Themen, die keiner sieht und auch nicht immer sehen soll. Das ist auch in Ordnung so. Aber das ist natürlich ein sehr großer Teil unserer Arbeit. Man sieht natürlich dann vielleicht auf einer Webseite irgendwie ein Investment und da machen wir dann vielleicht 3 im Jahr. Das ist nicht sehr viel. Aber die ganzen Startup-Kollaborationen, die wir im Hintergrund initiieren, 5 bis 10 zum Teil im Monat und die natürlich auch dann wieder gemanagt und auch gecuttet werden müssen irgendwann, oder zumindest bis zum Ende getrieben werden. Das ist ein großer Teil der Arbeit und der Herausforderung. Das heißt, das erstmal per se zu verstehen und zu differenzieren, ist, glaube ich, wichtig. Und dann, ich habe ja eben schon so ein bisschen erklärt, den Prozess, wir lernen die dann kennen, dann gucken wir uns die an, dann überlegen wir, ob das passen könnte. Und hier fängt das eigentlich schon an mit der Bewertung, ja, in den ersten Gesprächen. Wir haben sogenanntes Kollaborations-Measurement-Tool, wo wir evaluieren nach verschiedenen Kriterien, ob das Startup für uns als Kollaborationspartner überhaupt in Frage kommt. Ja, da gucken wir uns natürlich den Markt an, die Technologie, das Geschäftsmodell, relativ klassische Sachen. Aber wir gucken uns natürlich vor allem auch sowas an, wie ist eigentlich der Strategic Fit? Wo passt das zu uns rein? Das mag zwar alles spannend sein, der Markt, die Firma, das Team, das Geschäftsmodell, aber wenn es halt gar nicht zu uns passt oder wenn wir auch keinen Mehrwert bieten können oder wenn wir den Erwartungshaltungen des Startups auch überhaupt nicht gerecht werden können oder auch unseres operativen Geschäfts, dann macht es keinen Sinn, ich sag mal vorsichtig oder böse gesagt, Ressourcen zu verschwenden. Ja, dann müssen wir natürlich auf beiden Seiten sehr gut aufpassen. Wir gucken uns dabei aber auch natürlich so Sachen wie Kommunikation, Kultur, Readiness für gewisse Themen an. Also wenn wir Startups haben, wo irgendwie alles passt, aber das Startup eigentlich gar kein wirkliches Interesse hat aufgrund verschiedener Thematiken, ne, Board oder vielleicht sogar Legal-Themen mit uns wirklich zusammenzuarbeiten, dann wird es natürlich schwierig. So, das heißt, wir haben ganz konkret, wir haben ein Tool, das nutzen wir, das ist quasi eine ganz einfache Excel-basierte Liste, wenn man so will, die wir durchgehen in den sehr frühen Gesprächen mit den Startups, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das was sein kann oder nicht. Und wenn das dann weitergeht, dann evaluieren wir das regelmäßig. Wir selber im Team sind nach den SBUs aufgeteilt und gucken uns das dann entsprechend an und sagen, okay, das Startup, wir sind jetzt in dem und dem Prozess mit dem Startup. Hat sich das Startup irgendwie entwickelt? Hat sich da was verändert? Ist das noch ein guter Partner? Ist das kein guter Partner? Geht das in die richtige Richtung? Und wenn wir da natürlich feststellen, dass sich Dinge fundamental ändern oder gewisse Dinge und Milestones nicht erreicht werden können, dann cutten wir so eine Kollaboration natürlich auch, müssen das auch und müssen uns auch priorisieren. Wir sind auch kein 30-Mann großes Team oder Frau-Team, wenn man will, und müssen natürlich auch gut darauf aufpassen, dass wir da ressourcenschonend sozusagen die Kollaboration dann pflegen. Genau, und dann, das geht dann halt bis in den Investitionsprozess und dann auch in den eigentlichen Portfolio-Management-Prozess. Das heißt, wenn wir dann vor allem investiert sind, haben wir ein Portfolio-Management-Tool, wo wir wirklich das Startup von A bis Z komplett durchnehmen und auseinandernehmen und wirklich analysieren. Ich glaube, es sind über 170 Kriterien, wo wir dann schauen, passt das, in welche Richtung geht das, entwickelt sich das richtig, was können wir tun, wo hakt es, also wirklich in die Tiefe gehen, um zu schauen, wie können wir das Portfolio managen, wie können wir dem Portfolio helfen und in welche Richtung entwickelt sich das Ganze.
Das heißt, ihr habt zwei Tools, wenn ich es richtig verstanden habe. Ein Tool für den Start sozusagen, für die ersten Gespräche, fürs Get-Together und so weiter. Quasi so die Shortlist im Tinder-Profil, genau. Um zu gucken, wie da so die Übereinstimmung ist. Und bei Threshold 80% oder so geht es dann in die nächste Runde sozusagen. Da trifft man sich dann auf den ersten Spaziergang. Und Runde 2 oder Tool 2 ist dann im Investitionsprozess tatsächlich, richtig?
Ja, korrekt, beziehungsweise nicht im Investitionsprozess, also zum Teil danach, wenn wir investiert sind, das nutzen wir aber zum Teil auch schon für unsere Kollaboration. Das heißt, wenn wir da weit mit unseren Kollaborationen sind, der Kollaborationsprozess sieht so aus, dass wir vorne eine Exploration Stage haben, da lernen wir uns kennen, dann gehen wir in eine Proof of Value, Proof of Concept Phase, wo wir sagen, hauptsächlich gucken wir als Industrieunternehmen uns die Technologie an und wollen gucken, dass das überhaupt funktioniert und Industriestandard sein könnte und der Kunde das überhaupt nutzen könnte, dann gehen wir in eine MVP-Phase. Spätestens da müssen wir die Kunden mit einbeziehen und Feedback einsammeln und dann hinten geht es in die Kommerzialisierungsphase. Und genau, auch in diesem Prozess, vor allen Dingen eher hinten raus, wenn wir in der Kommerzialisierungsphase sind, nutzen wir das Tool, um zu checken, wo wir da stehen und wie es läuft und in welche Richtung das geht.
Okay, dann steht jetzt aber über beiden Tools steht für mich jetzt auch die Frage, wie ihr Dinge quantifiziert. Gerade wenn du die Excel-Tabelle erwähnst, habt ihr dann irgendwie so eine Skala von 1 bis 10 oder Schulnoten oder wie und wie viele Leute sind überhaupt daran beteiligt, dass am Ende dann qualitative Kriterien ja eigentlich in quantitative Measures umgewandelt werden? Das ist so ein großer Themenkomplex, den wir hier, glaube ich, jetzt anschneiden, der aber super wichtig ist oder den ich zumindest als super spannend empfinde.
Ja, das ist tatsächlich sehr komplex. Also wie gesagt, wir haben da in dem zweiten Tool, was wir eben angesprochen haben, über 170 Kriterien, die sowohl quantitativ als auch qualitativ sind. Wir fangen an, ganz stupide, mit sehr quantitativen Daten einzusammeln, die wir sowieso regelmäßig einsammeln, von wie sieht die finanzielle Situation des Startups beispielsweise aus. Gewisse Metriken, die wir einsammeln, und die wir dann da eins zu eins reintackern sozusagen. Und dann haben wir im Vorhinein, auch das haben wir mit Partnern gemacht, mit einem unserer Fonds, viel diskutiert und oft angepasst, was ist denn eigentlich die richtige Bewertungsskala? Ja? Ab wie viel Tausend oder Millionen Euro ist denn etwas gut und wann ist es etwas schlecht? Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man irgendwie Äpfel nicht mit Birnen vergleicht. Und vor allem muss man aber auch trotzdem eigentlich aufpassen, dass es irgendwie vergleichbar ist, weil du ja schon dein Portfolio untereinander irgendwie vergleichen willst. Und vor allen Dingen, wenn du irgendwie 90 Startup-Kollaborationen hast, musst du dich ja irgendwann entscheiden, machst du es eher mit dem einen oder mit dem anderen oder auf was fokussierst du dich? Das heißt, das hat viele, viele Wochen gedauert, diese Kriterien für uns zu bewerten. Das haben wir mit Experten gemacht, das haben wir intern gemacht, das haben wir mit dem operativen Geschäft zum Teil besprochen, um dann diese Kriterien, zumindest die Skalen dieser Kriterien zu bewerten. Wenn wir an den qualitativen Teil gehen, also zum Beispiel, wenn wir sagen, nehmen wir mal das Beispiel Kommunikation. Wie läuft die Kommunikation mit dem Startup? Ist die gut, ist die schlecht? Und dann haben wir eine 1 bis 5 Skala und das bewerten wir super subjektiv und qualitativ eigentlich. Klar, wir können uns jetzt auch angucken, wie viele E-Mails schreiben die oder wie häufig telefonieren wir mit denen oder keine Ahnung was. Aber uns geht es in diesem Zusammenhang primär darum, wie ist die Qualität dieser Kommunikation? Ist die leicht, ist die schwer, ist die angenehm, ist die nicht angenehm, ist das sehr schwierig. Und dann diskutieren wir das gemeinsam im gesamten Team, im großen Team, gehen die Startups alle durch, machen 2 Tage Workshop und diskutieren das und sagen, ja, wir glauben, die Kommunikation ist nicht so gut, weil. Und dann haben wir einfach so viele Kriterien, dass wir am Ende des Tages ziemlich genau sagen können, woran es eigentlich liegt. Und vielleicht liegt es ja daran, dass wir gar nicht den Support geschaffen haben oder gar keinen richtigen Ansprechpartner für das Startup hatten. Und das Startup gar nicht wusste, wer ist eigentlich mein Ansprechpartner, mit wem muss ich eigentlich welche Themen besprechen und so weiter und so fort. Und dann finden wir das raus durch dieses Tool und durch diese ganzen Kriterien und können dann entsprechend darauf eingehen.
Habt ihr da auch so einen Punkt zur Bewertung drin, sowas wie Innovationsfähigkeit, Technologie oder Innovativeness? Da fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Shame on me. Gibt es da so einen Punkt? Weil Hintergrund meiner Frage ist der, wie quantifiziert und identifiziert man vor allen Dingen die Technologien, die disruptiv sind und wegen ihrer disruptiven Natur noch nicht klar ist, ob die in den nächsten Jahren irgendwie den ausschlaggebenden Punkt setzen werden. Also ich denke dabei jetzt an die großen Unternehmen, die Kodak zum Beispiel und so, die durch ihre eigenen Technologien quasi vom Markt vertrieben worden sind. Und woher will man wissen im Vorhinein, dass das jetzt das große Ding sein könnte. Also, weißt du, worauf ich raus will, Jonas? Das ist ein bisschen konfus, aber ich finde das auch gar nicht so einfach, in Worte zu fassen.
Das hört sich so ein bisschen an, Long-Term-Investment versus Short-Term-Investment. Also, was sind die Low-Hanging-Fruit, die wir jetzt halt direkt nutzen können im Unternehmen und was sind Long-Term, gut, wenn du magst, strategische Themen, die das Core-Business vielleicht verändern können?
Ja, genau. Wie soll ich denn quantifizieren, ob das jetzt innovativ ist, diese Technologie, wenn ich noch gar nicht weiß, wie die Zukunft aussieht? So.
Ja, den Punkt haben wir zum Teil auch drin, den Innovationsgrad. Der findet bei uns unter dem Punkt Technologie halt viel Berücksichtigung. Ihr müsst ja bedenken, bei uns geht es ja häufig um wirklich Industrieprodukte, Applikationen, Geschäftsmodelle und da schauen wir uns natürlich dann ganz genau an, gibt es das so eigentlich irgendwo schon im Markt? Und wenn ja, dann kann man das natürlich ein Stück weit beurteilen, inwiefern die Technologie, die wir da jetzt haben, besser ist, schneller ist, günstiger ist, was auch immer. Und wenn es das noch gar nicht gibt, dann würde ich mal ganz frech behaupten, ist es wahrscheinlich auch nicht in unserem Portfolio, weil Henkel erstmal da natürlich auch ein bisschen vorsichtiger ist und jetzt nicht ganz weit vorne vorprescht und die neuesten Sachen komplett ausprobiert und jahrelang entwickelt mit absoluter keiner Sicherheit, ob da was wird. Aber auch das ist natürlich Teil unserer Aufgabe. Das heißt, das habe ich ja eben schon kurz versucht zu erklären. Wir versuchen in dem Prozess ganz früh in der Exploration Stage, aber vor allem dann auch in der POC und Prototyping Stage, Kunden mit einzubeziehen und zu verstehen, ob diese neue Technologie oder dieser neue Ansatz Mehrwert bietet. Und wir haben Technologien auch tatsächlich in unserem Portfolio, wo wir behaupten, das kann und sollte und müsste eigentlich Industriestandard werden, ist er aber heute nicht. Und das, also um da eine kleine Story zu erzählen, wir haben ein Startup, ich möchte es gerade nicht erwähnen, aber wir haben ein Startup, von dessen Technologie sind wir sehr überzeugt und haben auch deshalb ein Gespräch mit unserem Vorstand gesucht und haben sozusagen ein Frühstück zwischen den Gründern und auch unserem Vorstand organisiert. Und unser Vorstand war von der Technologie so begeistert, dass er gesagt hat, okay, wir müssen uns eigentlich mal zusammen hinsetzen und brainstormen, wie wir das in Industriestandard machen können. Das ist absolut überragend. Das ist so schnell und so gut und bietet so viele Vorteile. Na klar, bei neuen Technologien gibt es immer Herausforderungen, die muss man tackeln. Und wir machen das auch nicht alleine. Wir haben entsprechenden Partner dabei, die entsprechende Expertisen abdecken, die wir nicht haben. Aber dass wir uns schon sagen, okay, wie können wir eigentlich helfen, das dann zu einem Standard zu machen, auch wenn es das heute so noch gar nicht gibt oder weil es einfach was komplett Neues ist. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages vertrauen wir natürlich auch ein Stück weit auf unsere eigenen Leute und unsere Expertise. Wir sind seit so vielen Jahren im Markt und wir kennen die Technologien in den bestimmten Bereichen und können sagen, wenn da jetzt eine neue Technologie kommt, löst die ein ehrliches Problem und kann die wirklich was? Und dann geht es natürlich häufig darum, wenn wir sagen, ja, könnte, wenn sie so und so schnell ist, so und so günstig, so und so toll. Und das sind dann die Kriterien, die wir uns dann natürlich angucken in dem Prozess. Und dann versuchen wir, die Technologie zu evaluieren. Das heißt, das berücksichtigen wir schon auch in dem Tool, diesen Innovationsgrad, und zu gucken, ist das neu, ist das nicht neu, hat das eine digitale Komponente, hat das keine, ist das dementsprechend interessant von einem Geschäftsmodell vielleicht auch oder nicht, ist das spannend für uns am Ende des Tages und gibt es da einen Strategic Fit?
Vielen Dank. Da hast du mir eine sehr brennende Frage sehr gut beantwortet. Jetzt kann ich beruhigt aus diesem Gespräch rausgehen. Aber wenn du so von Geschichten erzählst, Jonas, da werde ich neugierig. Hast du eine persönliche Favorite Story, wenn es um Kollaborationen geht? Oder hast du irgendwie ein Startup, wo du sagst, Mensch, das ist mir in Erinnerung geblieben, weil?
Spannende Frage. Da muss ich jetzt natürlich mal drüber nachdenken, über was ich erzählen darf. aber also da sind so viele Sachen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, also erstens, ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert, aus einer gewissen Motivation heraus. Und am Ende des Tages macht es mir immer Spaß, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und mit den Leuten zusammenzuarbeiten und einen Mehrwert zu schaffen. Und das ist natürlich vor allem, also negativ als auch positiv, ne? Das ist da, wo die Emotionen ausschlagen, das sind die Dinge, wo du dich am Ende des Tages dran erinnerst, ne? Und ich gehe vielleicht jetzt mal nicht so auf die negativen Dinge ein, sondern eher auf die positiven. Aber ja, klar gibt es da Geschichten von Investitionsstories, die wir nicht gedacht hätten, dass wir sie durchbekommen, von Gründern, denen wir geholfen haben, nachher ein Geschäft aufzubauen oder an Kunden zu kommen, Gründern, denen wir geholfen haben, dann natürlich auch eine Finanzierungsrunde zu schließen. Und das ist ja auch häufig so, das wird viel diskutiert. Aber was ich finde es immer wieder interessant, es gibt ja einige VCs, die sagen, ja, wenn strategischer CVC drin ist, dann machen wir nicht mit. Das ist uns zu heikel. Wir glauben, dass der strategische Partner dann zu negativen Einfluss hat und so weiter und so fort. Wir haben schon häufig gesehen, dass, wenn wir eben drin sind, die VCs auch gerne mitmachen, weil die sagen, jetzt haben wir endlich jemanden an der Seite, der wenigstens die Technologie beurteilen kann und auch noch Zugang zum Markt hat, weil das haben wir als VC mit Sicherheit nicht. Wir können zwar jetzt 16.000 Experten fragen und die geben uns alle eine Meinung ab, aber am Ende des Tages wissen wir es trotzdem nicht, ob das gut ist oder nicht. Und dann vertraut man natürlich auch so ein Industrieunternehmen.
Einen ersten Champion vor allem,
ja,
im Markt.
Ja. Genau, und das waren natürlich schon so Sachen, wo ich gedacht habe, vor allen Dingen, das hat mich auch an der Anfangszeit bei Henkel wirklich positiv überrascht, dass man sehen konnte, ah, da kommt so eine Firma wie Henkel dahin und ich bin da auch immer sehr, sehr kritisch dann und habe gesagt, ja, okay, können wir denn wirklich dann einen Mehrwert liefern? Und dann, wenn dann VCs sagen, ja, also grob gesagt, schön, dass ihr endlich da seid, weil jetzt haben wir jemanden an der Seite, der das wirklich eigentlich beurteilen kann oder den Markt einschätzen kann, das ist natürlich schon eine tolle Sache. Ich glaube, ich kann da jetzt nicht auf Details eingehen und keine Namen nennen, aber da gibt es auf jeden Fall einige Menschen, die mir in Erinnerung geblieben sind und oder auch immer noch sind, mit denen wir auch immer noch zusammenarbeiten oder einige Startups, was einfach unfassbar viel Spaß macht.
Also ist doch total schön, weil so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das oder war mir gar nicht bewusst, dass da so eine Symbiose dann tatsächlich entsteht aus CVC und VC. Ich dachte immer, VCs wären die Allwissenden, weil sie haben ja ihre Analysten in jedem Bereich und wenn die durchgerechnet haben, dann ist klar, wo die Reise hingeht, so ungefähr.
Mhm. Ja. Ja, also wir co-investieren unfassbar gerne mit VCs, weil wir dann natürlich auch wissen, okay, das ist finanziell irgendwie attraktiv, das ist ein entsprechender Case, da glaubt jemand an die Skalierung. Wir haben auch in Startups gemeinsam investiert mit unserem Fonds Emerald Technology Ventures, zum Beispiel in das Startup Egnano. Und das, wir persönlich finden das unfassbar gut, weil sich das einfach ergänzt und weil da unterschiedliche Expertisen zusammenkommen. Und wir einfach, also unser Motto ist Collaborate to Innovate. Und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wenn man eben zusammenarbeitet und kollaboriert, man am Ende des Tages einfach erfolgreicher ist. Das hat seine Herausforderungen, Kommunikation, Kultur, Leute zusammenzubringen und so. Aber wir glauben trotzdem, dass wenn man zusammenarbeitet, man mehr schaffen kann, als wenn man die Dinge alleine probiert.
Sehr cool, Jonas. Und ich glaube, wir haben auch fast alles gecovert, was wir ansprechen wollten. Wir haben aber noch eine letzte Frage. Und zwar, ich würde sogar sagen, zweierlei.
Unser Geschenk zum Abschluss, Jonas. Oh. Bevor wir den Finale gehen lassen, musst du jetzt hier nochmal durch.
Ja, genau. Was würdest du einem angehenden CVC einerseits empfehlen, andererseits wäre es, glaube ich, auch ganz interessant aus Startup-Perspektive. Was würdest du einem Startup empfehlen, das gerade anfängt, mit einem CVC zusammenzuarbeiten? Es wäre mal interessant, deine drei Tipps bei beidem zu hören.
Okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so strukturiert hinkriege, jeweils drei zu nennen, aber ich schieße einfach mal los. Also aus der Startup-Brille würde ich sagen, macht so ein Stück weit eure eigene Due Diligence und seht zu, dass ihr Leute findet in dem Konzern, die eure Champions sind, die richtig, die euch super finden und die Bock haben, das zu unterstützen. Am Ende des Tages haben die einen relativ vollen Kalender, vielleicht nicht verglichen mit einem Startup-CEO, der seine 80 Stunden, 90 Stunden machen muss, sonst läuft das Geschäft nicht. Aber am Ende des Tages sind die Kalender trotzdem voll und die Leute arbeiten viel und sind fleißig und da steht halt viel im Wettbewerb. Und wenn du jemanden im Konzern hast, der sagt, ey, ich finde die Jungs und Mädels so cool und die Technologie ist überragend, wenn das klappt, dann geht es richtig durch die Decke. So jemanden musst du finden und die musst du haben idealerweise. Und wenn du die hast, dann stell sicher, dass, und das ist natürlich schwierig vor allen Dingen, weil CVCs häufig da auch noch am Anfang stecken, aber frag nach diesen Success Stories. Frag nach anderen Startups aus dem Portfolio, mit denen du mal sprechen kannst, um mal die Erfahrungswerte auszutauschen. Hol dir die Erfahrung rein und frag, auf was muss ich denn achten? Wie ist denn eigentlich euer Prozess? Wer ist mein Ansprechpartner? Wie läuft das denn ab? Wie würden wir uns XYZ denn vorstellen? Und dass es dabei dann immer auf dem Weg zu Schwierigkeiten kommt oder zu Herausforderungen zumindest, ist wahrscheinlich normal. Aber dann weißt du zumindest, kriegst du schnell ein Gefühl davon, hat der CVC oder auch vielleicht VC eigentlich wirklich eine Ahnung? Weiß er, was er selber will? Hat er die Prozesse? Hat er die Leute? Hat er verstanden, wie das geht? Und das würde mich als Startup zumindest dann beruhigen. Und zumindest kann man sich dann auch wieder darauf beziehen und sagen, hör mal, du hast uns damals erklärt, so und so ist der Prozess. Meines Erachtens sind wir jetzt hier an dieser Phase, also müssten wir doch jetzt in die nächste Phase kommen, wollen wir dann nicht mal XYZ besprechen und so ein bisschen der eigene Owner dann auch zu sein, um die Themen auch zu pushen. Das würde ich Startup-Gründern, glaube ich, empfehlen, wenn sie mit CVCs zusammenarbeiten wollen. Und da könnte man jetzt wahrscheinlich eine eigene Folge draus machen, auf was man alles im Detail achten muss und welche Legal-Themen wichtig sind und was in der Vertragsverhandlung vielleicht wichtig ist und was in der ganzen Kommerzialisierung und in der Anbahnung wichtig ist und so. Aber
wir laden dich doch nochmal ein, Jonas, keine Sorge.
Sehr gerne, sehr gerne. Aber das vielleicht so ganz grob aus der Hüfte geschossen, darauf würde ich vor allen Dingen am Anfang achten. Was würde ich CVCs empfehlen? Ich würde CVCs mitgeben, dass das Venturing als sich ein Tool der Toolbox sein sollte. Dass es da viele andere Dinge auch noch gibt, die in der Kombination Sinn machten. Nur einen Schraubenzieher zu haben, wird dir nicht helfen, ein Auto zu bauen. Das funktioniert nicht. Du brauchst so viele verschiedene Sachen und so viele verschiedene Skillsets, um, glaube ich, langfristig erfolgreich zu sein. Also zum Beispiel das Startup-Partnering eigentlich als Tool, was wir ja extrem viel nutzen, ist, glaube ich, ein klasse Tool, um auch entsprechend nach vorne zu kommen. Und das gepaart mit Venturing und gepaart vielleicht mit anderen Tools, das ist meiner Meinung nach ein Schlüssel zum Erfolg. Das funktioniert allerdings alles nur, wenn du die nötige Bereitschaft, die Unterstützung und das Kapital mitbringst, das auch zu tun. Du brauchst unfassbar viel Geduld, bis ein Konzern einer gewissen Größe in der Lage ist, da einen Mehrwert draus zu schaffen. Wir haben ja eben viel darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir das operative Geschäft mitnehmen und dass die verstehen, wie das funktioniert und wie der Prozess aussehen kann und die Startups mitzunehmen. Das ist ein Kulturwandel in einem Riesenstück. Ja? Und das dauert Zeit. Sowas funktioniert nicht in 6 Monaten. Du kannst nicht sagen, so, hier sind jetzt ein paar Millionen, stell mal 4 Leute an und dann mach mal CVC. Das funktioniert nicht. Und deswegen würde ich den Leuten empfehlen, wenn ihr das machen wollt, und da würde ich erstmal grundsätzlich sagen, macht das auf jeden Fall, weil ich bin fest davon überzeugt, dass das ein wichtiges Tool ist, das funktioniert. Überlegt euch genau, warum ihr das machen wollt. Seht zu, dass ihr Top-Support habt. Seht zu, dass ihr die Möglichkeiten habt. Baut ein Team auf. Ihr könnt das auch erst kleiner machen und so, aber macht es halt trotzdem richtig und gebt dem Ganzen Zeit. Gebt dem Ganzen einfach wirklich Zeit, weil bis so ein Konzern, bis das operative Geschäft, zumindest wenn man es strategisch machen will, dauert das halt. Wenn man sagt, wir machen jetzt erstmal Financial und machen nur Financial Deals, haben aber eigentlich keinerlei Beziehung zum operativen Geschäft und können dem Startup auch eigentlich überhaupt nicht helfen mit dem operativen Geschäft, zumindest vielleicht ad hoc dann mal, darüber könnte man jetzt alleine schon viel diskutieren, dann ist das natürlich ein bisschen ein anderer Ansatz, aber wenn man das so machen möchte wie wir, im Sinne von, wir wollen wirklich strategischen Mehrwert bieten, dann braucht das Ganze Zeit und Geduld. Und das würde ich den CVCs empfehlen.
Sehr cool. Dann danke dir, Jonas. Ich denke, damit haben wir auch den guten Abschluss gefunden.
Einen hervorragenden Abschluss. Der war nicht nur gut, der war hervorragend.
Damit haben wir auch unser Folgenzitat. Genau, sehr cool. Danke für die Folge. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Jasmin, willst du das Abschlusswort übernehmen?
Oh, die Ehre würde ich an Jonas weiterreichen, aber ich wollte mich vorher bedanken, Jonas, für die Zeit, für deine Expertise, für den Input, für das Beantworten unserer Stupid Questions. Es hat sehr viel Spaß gemacht und keine Sorge, du bist auf der Re-Invite-List, ich habe dich gerade schon eingetragen.
Super, vielen Dank. Nein, auch von meiner Seite vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht. Vielleicht an alle Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen, kauft euch das Buch von Alex und Jasmin, weil ich glaube, da sind super viele spannende Aspekte drin mit eben, und ich glaube, ihr habt das, was wir auch leben, dieses Collaborate to Innovate, ihr habt so viele Experten eingeladen, ihr habt nicht selber darüber geschrieben, sondern ihr habt Experten darüber schreiben lassen, über die unterschiedlichen Themen. Schaut euch das an, glaube ich, und wenn man sonst Fragen hat, tritt auf mich zu oder geht auf Alex und Jasmin zu, die so viele Leute kennen und so viel Expertise mittlerweile haben. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile mehr als die ganzen Experten da draußen. Von daher, das kann ich nur wirklich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen geben. Kauft euch das Buch.
Mensch, Jonas, du bist doch schon wieder auf der Re-Invite-Liste, ich weiß gar nicht.
Nee, meine ich wirklich ernst. Ich glaube, da steckt einfach viel drin und kann man viel von lernen und am Ende tritt einfach in den Austausch und lernt voneinander. Das macht am meisten Spaß.
Ja, ich weiß auch nicht, aber wenn wir über so Kollaborationsthemen sprechen, bin ich auch immer am motiviertesten. Also ich gehe aus Podcast-Folgen wie dieser hier raus und bin beschwingt und ich weiß gar nicht so richtig, wieso. Ja. Einfach, weil die Themen so cool sind und weil es sich so gut anfühlt, darüber zu reden. Aber um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen, Jonas, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Wir packen dein LinkedIn-Profil und den Link zur Website von Henkel Tech Ventures natürlich in die Folgenbeschreibung. Das heißt, alle Interessierten können dich da dann kontaktieren. Und damit würde ich sagen, herzlichen Dank für deine Zeit. Und einen schönen restlichen Tag bei diesem großartigen, ach warte, da war was, bei dem wolkigen Wetter in Düsseldorf.
Dankeschön. Euch auch, hat Spaß gemacht. Ciao.
Ciao.